Ja, welche Trends und Herausforderungen auf dem globalen Milchmarkt herrschen, das werden wir jetzt von Ihnen erfahren.
Dankeschön, danke Franziska. Schönen guten Vormittag auch von meiner Seite. Danke an Daniel und Christian für die Einladung. Es freut mich, dass Sie heute ein paar interessante, aus meiner Sicht Fakten, aus unserem Alltag erzählen kann. In der Vorbereitung muss ich sagen, mir nicht einfach getan, so ein komplexes Thema, Milchmarkt im Fokus, Trends und Herausforderungen versucht in ein Kurzreferat halbe, dreiviertel Stunde zusammenzubringen. Und ich hoffe, es ist mir aber gelungen. Danach wird es mir sicherlich sagen, ob es gepasst hat. Gut, vorgestellt hat mich die Franziska schon, wie gesagt, seit 22 Geschäftsführer von Omila, seit 4 Jahren. Also ich bin seit 4 Jahren in den Markt tätig und vorher so als Berater auch schon einige Einblicke gehabt. Aber ich muss sagen, wenn mich eins in den Jahren begleitet hat, ist sicherlich, dass der Markt sehr stark in Bewegung ist. Also es ist ein ganz starkes Auf und Ab, eine starke Volatilität drinnen. Jedes Jahr waren x Themen zu machen und also das ist sicherlich mal gleich vorab wegzunehmen. Ganz kurz, Leino, ich bin ja nicht als Matthias da, sondern ich bin vor allem auch da, weil ich Geschäftsführer von der Omila, glaube ich, bin. Ganz kurz, für die, was die Omila jetzt noch nicht so im Detail kennen, ein paar Fakten. Die Omila gibt es, Bergmilch Südtiroler, wie der richtige Name ist, gibt es eigentlich erst seit knapp über 10 Jahren. Ist die aus der Fusion der Omila und Senni im Jahr 2013 gegründet worden. Es ist die reichste Milchgenossenschaft in Südtirol. Die kehrt in die mittlerweile, sagen wir, bei knapp 2000 Mitglieder angelangt, die Eigentümer und unsere Hauptlieferanten sein. Positive Zahlen, wir seit Jahren, dass die Milchmenge zurückgegangen ist, haben wir 2025 wieder ein recht stattliches Plus gehabt. Wir sind mit 181 Millionen Kilo Jahresunlieferungsmenge stark im Plus, durchschnittlich pro Mitglied bei ca. 94.000 Kilo. Und der Umsatz war im letzten Jahr bei ca. 325 Millionen Euro Gesamtumsatz gelegen in die 2 Werke in Bruneck und in Bozen gemacht. Mein Thema ist aber nicht Mila, sondern wie gesagt, Markt, Trends und Herausforderungen. Wir haben ihn jetzt den Vortrag ein bisschen strukturiert. Als erst kurz allgemein über Marktumfeld, über die Volatilität kurz berichten, ein bisschen theoretisch. Aber noch, wie jeder Markt, ist einer Milchmarkt natürlich vor allem von Angebot und Nachfrage beeinflusst. Und deswegen habe ich das aufgeteilt in Angebot. Wie schaut es mit der Primärproduktion, der Milchproduktion an? Wie hat sich die entwickelt in den letzten Jahren? Entwickelt sich voraussichtlich in den nächsten Jahren weiter. Die Milchveredelung und danach natürlich, wie schaut es denn nachfrageseitig aus, wie schaut es denn einmal konsumentenseitig aus, aber wie schaut es denn auch handelsseitig aus, den natürlich die Nachfrage bestimmen. Gut, dann gehe ich zum Marktumfeld und eben, wie ich schon voraus gesagt habe, ich habe versucht, mit dem Zitat anzufangen, den Vortrag. Und ich glaube, das Zitat, was ich da jetzt gefunden habe, beschreibt sehr wohl, was die letzten Jahre allgemein an Markt ausmacht. Das einzig Beständige ist die Veränderung. Also es ist laufend in Veränderung, es bleibt nie stehen. Und ich glaube, das trifft es sehr wohl. Und ich habe mich vor ein paar Monaten bei einem anderen Vortrag auf den Ausdruck VUCA gestoßen. Für was steht denn VUCA? VUCA, die heutige Situation eigentlich sehr gut beschreibt. Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Ambiguität, was so viel wie Mehrdeutigkeit oder Unklarheit eigentlich bedeutet. Und ich habe jetzt ein bisschen aufbauend auf diesen Punkten, Volatilität, Unsicherheit, Komplexität, ein bisschen die Makrothemen, die uns einfach in der Milchwirtschaft jetzt in den letzten Jahren begleitet haben. Wenn wir starten mit der Volatilität. Volatilität heißt Auf- und Abschwankungen und so weiter. Fangen wir bei den Preisschwankungen an. Los, 6er Grafik. Hoppala, falsche Taste. Sehe ich eine Grafik, das ist die Entwicklung von Kakaopreis. Kakaopreis ist auch ein Erzeugerprodukt, der wir als Mila, wir kaufen wert einiges an Kakaoprodukte ein, Schokolade, in die Knusprijoghurts und so weiter. Der war jahrelang stabil, um die 2000 Euro pro Tonne, ist bis lau gegangen, bis leu gegangen. Und seit 2024 hat es die Entwicklung gegeben. Also er ist auf über 10.000 Euro die Tonne gegangen, innerhalb kürzester Zeit. Auch der Milchmarkt selber, und danach noch ein paar Folien, ist auch 10 Jahre flach gewesen. Es war ein niedriger Niveau, so bin ich allem hin und her gegangen zwischen Porzentaue, Porzentauen, aber seit 2-3 Jahren spielt er verrückt. Wieso spielt er verrückt? Natürlich Klimawandel, Wetterextreme, das Thema Preisschwankungen, Kakao, der Kakaomarkt wird von einem Land der Welt oder ein Großteil wird in der Elfenbeinküste hergestellt mit 40%. Eine große Dürrephase, die hat es früher nicht so stark gegeben und dementsprechend natürlich sind sicherlich auch Spekulationsthemen, sind sicherlich auch makropolitische Themen, was da mitspielen, aber vor allem natürlich die Wetterextreme nicht zugenommen haben. Auch die Trends, plötzliche Marktbewegungen, ändern sich viel schneller. Irgendwo zum Beispiel die Grafik, wieder falsch gedruckt, die Grafik, was es da sieht, ist die Entwicklung von sich vegan Ernährenden in Italien. Die ist eigentlich recht stark gestiegen über die Jahre. Jeder hat gemeint, der wird jetzt so weiter steigen. Wir haben auch natürlich intern das sehr stark beobachtet. Aber seit einigen Jahren ist da sagen wir so, eine flache Kurve mal zu sehen, so ein leichter Rückgang zu sehen. Auch da die Bewegungen im Markt, die Trends beschleunigen sich und nehmen zu. Und natürlich die Abhängigkeit vom Weltmarkt, der Herbert Hoffmann hat es vorher auch gesagt, ist sehr stark, ist auch für uns sehr stark. Wir sind nicht eine Insel im Ganzen, die was nicht beeinflusst wird. Wir haben natürlich ein starkes Ding und auch da natürlich die Abhängigkeit von Weltmarkt. Unsicherheit, das ist auch wieder Thema Weltmarktmäßig, die makropolitische Situation. Wir haben vorher ein paar Sachen gehört schon von Herrn Dorfmann. Es war jahrelang eigentlich die Marktbarrieren, die Handelsbarrieren, die eigentlich hochgebaut worden sind, Mercosur-Abkommen, wo man versucht, eben den weltweiten Handel umzustreben. Aber seit einigen Jahren ist eigentlich eine starke Umkehr. Wir haben viele Zölle, es hat sicherlich einiges mitgekriegt, USA, China. Für uns persönlich natürlich auch, wir haben gewisse Exportmengen, wenn ich jetzt die Berge mich hernehme im Mascarpone-Bereich, wo wir einen Großteil von unserem Produkt auf dem Weltmarkt exportieren, auch nach China. Und jetzt vor Weihnachten haben wir eigentlich eine kalte Dusche gekriegt, dass die Chinesen die Zölle auf europäische Milchprodukte sehr stark erhöht haben und dementsprechend wir natürlich jetzt vor eine schwierige Situation gestellt werden. Aber natürlich auch andere makropolitische Gegebenheiten. Thema Nachhaltigkeit und Tierwohl, jetzt nur unter Unsicherheit einige tun. Ich glaube, es ist ein wichtiges Thema natürlich, es ist nach wie vor ein wichtiges Thema. Vor 2 Jahren hat aber jeder nur von Nachhaltigkeit geredet. Wir haben schon angefangen, weil wir laut gesetzlichen Regelungen eigentlich für uns als Bergmilch vorgeschrieben war, einen sehr ausführlichen Nachhaltigkeitsbericht zu erstellen. Da ist man jetzt wieder zurückgerudert, also da auch die politische Unsicherheit, wie geht denn das weiter, was will man machen, wie viel will man an Nachhaltigkeit investieren, wie viel will wir als EU als Nachhaltigkeit investieren, wo die ganze Welt, also da, es ist sehr viel Unsicherheit, wo geht denn die Reise hin, in welche Richtung und auch im Tierwohl, glaube ich, habe es ja vorher auch schon Berichte gesehen und danach die Angelika wird sicherlich auch noch einiges. Wir haben jetzt wirklich lange Zeit sind wir in der Unsicherheit, wie geht es überhaupt weiter? Und das führt natürlich auch zu schwierigen Planungen und so weiter. Und am Ende auch natürlich das ganze Thema der Gesetze, da ist die Folie nicht da, aber das mit denen mitspielt. Entschuldige, ich tue mich da wie hart mit den Knöpfen. Dann Komplexität, auch das ist ein Thema, was uns alle beschäftigt, was eigentlich, glaube ich, auf die Höfe beschäftigt, die ganze Bürokratie, die leider nicht annimmt, die eher zunimmt, aber für uns natürlich auch als Betrieb eine sehr große Herausforderung mit sich nimmt. Ziele, die oft gegensätzlich sein. Wir haben oft Ziele, die auch die Verbraucher, die auf der anderen Seite nach Tierwohl, nach Nachhaltigkeit schreien und so weiter. Aber am Ende das Produkt muss günstiger werden und am Ende greift man im Regal dann lieber zum günstigen Produkt und nicht zum hochwertigen Produkt. Und ähnlich wie die Bürokratie, auch die Digitalisierung, die auf der anderen Seite oft auch Segen ist, aber teilweise auch Fluch ist, weil natürlich auch durch die Digitalisierung die Komplexität leider oft einmal zunimmt und nicht annimmt. Und abschließend noch mit dem Wort Ambiguität. Auch da Mehrdeutigkeit, Unklarheit. Auch da wieder die Trends, biologisch oder konventionell, in welche Richtung, was wachsen stärker, wie geht es denn da weiter? Das Thema Standardisierung oder Individualisierung, auch hier wieder kostenseitig. Der Verbraucher verlangt sehr starke Individualisierung von den Produkten, aber am Ende ist dann echt oft wichtig, kostengünstig zu produzieren und dementsprechend das Standardprodukt auf den Markt zu bringen. Und das letzte Thema auch hier, gesund oder Geschmack, das ist ein großes Thema für Insheim Joghurt. Auf der anderen Seite Zuckerreduzierung. Auch hier natürlich die Unsicherheit. Wie gesagt, alles zusammenzufassen, es ist ein sehr starker Umbruch im Markt, eine sehr starke Unsicherheit. Aber ich glaube, gerade in der Zeit, und da glaube ich, ist unser System in Südtirol wirklich ein Zukunftsmodell, das sehr positiv ist, die Genossenschaft als Anker der Stabilität. Weil wir einen, der diesen Unruhen zeigen kann, mir ein paar Sachen garantieren als Genossenschaftssystem. Einmal, wir haben eine stabile Abnahme für Mitglieder. Also es braucht kein Lieferant Angst haben, dass einmal die Milch nicht angenommen wird. Wir haben jetzt vorher auch gesagt, es gibt, wir werden nachher ein paar Folien auch sagen, wirklich eine kritische Zeit in der Milchwirtschaft alleweil. Es sind Lieferanten, die bis vor 2 Wochen nicht gewusst haben, ob die Milch im 1. Jänner wirklich auch angenommen wird, weil einfach die Lieferverträge ausgelaufen sind, es ist zu viel Milch rum. Und jetzt bis zum Ende wird jeder noch einen Platz gefunden haben, aber natürlich zu sehr, sehr kritischen Preisen. Ja. Aber wie gesagt, die Angst braucht man nicht haben im Genossenschaftswesen. Wir haben einen starken Qualitätsfokus und durch den, glaube ich, schaffen wir auch eine höhere Wertschöpfung. Es ist nicht allemal einfach, aber ich glaube, man sieht es auch in den letzten 10 Jahren, man hat wirklich eine bessere Wertschöpfung als umliegende Gebiete und Zonen erwirtschaften können durch den starken Fokus auf Qualität, weil man auch Marken aufgebaut hat. Andere Milchhöfe sind da sehr gut in die Markenentwicklung auch schon gegangen. Aber natürlich, das Ziel muss sein, glaube ich, als Südtirol einfach noch stärker diese Markenstärke zu nutzen. Der Südtirol, auch der Premium-Qualitäten, Heumilch, der Herkunft, damit wir da einfach noch weiter in Zukunft besser werden. Langfristige strategische Ausrichtung. Wir versuchen natürlich nicht live für heute und morgen. Natürlich ist Ziel allem, nächsten Jahr den besten Auszahlungspreis möglich zu erzielen, aber man versucht auch für die nächste Generation, für die nächsten Jahre eine Ausrichtung, damit auch morgen noch ein guter Auszahlungspreis erzielt wird und deswegen auch in Investitionen, in verarbeitende Investitionen investiert wird. Gut, das ist ein bisschen so ein theoretischer Rahmen zu starten. Wie gesagt, ich darf jetzt ein bisschen mehr ins Detail eingehen auf Angebot und Nachfrage, wie sich der Markt eigentlich dahingehend entwickelt. Und ich starte auch vor allem weltweit und gehe dann noch zurück auf Italien. Wie schaut eigentlich die Milchmenge weltweit aus? Wie viel gibt es denn eigentlich auf der Welt Gesamtmilch? Wir reden von circa, da redet man circa, weil viele Länder weiß man die Quoten nicht genau, aber über 800 Millionen Tonnen Jahresproduktion. Man sieht schon bei den Farben, was sind die größten Hersteller. Einmal ist Indien. Indien hat fast ein Viertel oder mehr wie ein Viertel der Milchmenge, wird in Indien produziert, aber hat natürlich auch einen riesen Markt. Indien wird viel Milch konsumiert und hat natürlich eine riesen Bevölkerung. Also da wird eigentlich die gesamte Milch im Markt Indien konsumiert. An zweiter Stelle ist dann die EU. Also im Gegensatz zu anderen Märkten ist die EU eigentlich da der Hauptspieler auf dem Markt mit 146 Millionen und danach ist noch die USA mit 103 Millionen Tonnen an dritter Stelle. Wichtig für den Weltmarkt ist zum Beispiel auch Neuseeland, ist dort zwar ein kleines Land, ist ein kleines Land unten da, aber natürlich trotz dieses kleinen Landes haben sie viel wenig Bevölkerung und viel Export und dementsprechend spielen sie auf dem Markt eine große Rolle. Innerhalb der EU, eben die 146 Millionen Tonnen, ist Deutschland der größte Produzent mit 32 Millionen Tonnen, gefolgt von Frankreich mit 24 und danach sind die drei Länder ungefähr gleich auf, Holland, Polen und Italien mit jeweils 13 Millionen Tonnen. In Italien hingegen ist die Lombardei, der den Ton angibt, mit der Hälfte von der gesamten Menge von den 13 Millionen Tonnen sind in der Lombardei, danach ist die Emilia-Romagna, natürlich Parmigiano und Grana stark. Piemont und Veneto mit 1,2 Millionen Tonnen und danach ist Trentino Südtirol, das sind die Regionen mit 0,5 Millionen Tonnen ungefähr Jahresproduktion, sind wir bei ca. 4% von gesamten italienischen Umsatz. Leider jetzt nochmal von der Größenordnung, weil wir natürlich davor auch gesagt haben, es ist eine große Menge an Nutztieren in Südtirol, aber wenn man den Weltmarkt anschaut, wir haben in Südtirol eben 0,5 Millionen Tonnen Jahresproduktion, wenn man den Rest Milchbetrieb Das habe ich leider als Beispiel hergenommen, ist die Almarai-Farm in Saudi-Arabien, ist ein Betrieb mit 110.000 Milchkühen und 1,5 Millionen Jahresproduktion. Praktisch die dreifache Menge von Südtirol wird in einem Betrieb in Saudi-Arabien mit einer Jahresleistung pro Kuh von 14 Tonnen pro Jahr. Also, allein die Größenordnung von gewissen Dingen auch nochmal vor Augen führt. Und in Algerien habe ich jetzt beim Recherchieren gesehen, planen sie, 2025, und ich sage, seien sie in Planung, weil einen Betrieb mit 170.000 Kühen und die Jahresleistung von über 2 Millionen Tonnen aufzustellen. Also, in der Wüste, gell? Wie hat sich die Milchwirtschaft in Europa in den letzten 10 Jahren entwickelt? Als Rat, also die Anzahl der Milchviehbetriebe ist stark rückläufig. Wir haben vor allem in Deutschland und Frankreich mehr wie ein Drittel von den Betrieben verloren. In Italien ist es ein bisschen geringer gewesen mit 25%. In Holland ebenfalls mit 25%. Gleichzeitig auch die Anzahl an Milchkühen ist auch zugegangen. In Italien hingegen gewachsen. Trotz 25% weniger Betriebe hat es ein leichtes Plus in der Anzahl der Milchkühe gegeben, weil einfach die Betriebe deutlich größer geworden sind. Das ist in Südtirol ja auch ein bisschen der Fall. Die Milchmenge ist zwar jetzt letzten Jahr ein bisschen zurückgegangen, aber nicht so stark natürlich wie der Rückgang der Betriebe selber, weil die Betriebe selber deutlich größer werden. Aber eben die Milchmenge insgesamt ist sogar gestiegen. Mit Ausnahme von Frankreich, wo wir auch bei der Milchmenge ein leichtes Minus verzeichnet haben, ist in Italien insgesamt aufgrund größere Betriebe, mehr Kühe, aber vor allem ist die Milchleistung sehr stark gestiegen. Wir sehen auch hier, man denkt, man ist aufs Maximum umgekommen, aber es geht jetzt ja recht auch hin. Man sieht hier die Entwicklung von den Milchleistungen pro Kuh in die einzelnen Länder gegenüber 2014, wo wir auf Null sind, als in Deutschland um 23% gestiegen und da in Italien um 16% gestiegen. Da ist nochmal die Grafik für Italien. Man sieht hier Lombardei zum Beispiel von 9.000 Kilo auf 11.000 Kilo. Südtirol sind wir von 7.000 auf 7.600 im Jahr umgestiegen. Aus dem Grund, es ist mehr Milch da. Also es ist mehr Milch da in Europa wie noch vor 10 Jahren, trotz deutlich weniger Betriebe. Der Milchpreis selber hat sich so entwickelt, das habe ich ja vorher auch schon umgedeutet, auch hier Volatilität. Man sieht hier die 10 Jahre bis. Hoppala, ja, ist gleich. Die 10 Jahre bis 2016 bis Anfang 2020 sind vor allem in der Lombardei pro Kilo Milch zwischen 35 und 40 Cent auf und an getingelt. Sehr niedrige Niveaus, aber stabile Niveaus. Und jetzt seit 2021 hat es die Kurve da gegeben. Auch auf fast 60, wieder heute auf Mitte 40, auch auf 60. Und aktuell, jetzt das sind die ersten Ausreißer, geht es wieder leider deutlich nach unten. Das habe ich ja vorher ungekündigt und der Herr Dorfmann hat es ja auch gesagt. Es ist in Europa aktuell ein sehr starker Anstieg der Milchmenge zu verzeichnen. Natürlich auch in Südtirol. Wir haben ja ein starkes Plus in Südtirol, aber das zieht sich eigentlich in ganz Europa durch. Da sieht man in den letzten Monaten, im letzten Jahr die rote Kurve, sind wir deutlich über die Vorjahre seit dem Sommer. Man sieht hier das Plus Juli, August, September, Oktober, alleweil mehr. Jetzt haben wir fast Richtung 6% Plus in Europa Milchunlieferung. Und das führt dazu bei stabilen Konsumen, stabilen Absätzen, dass einfach eine Riesenmenge Milch zu viel ist jetzt und dementsprechend die Preise angefangen, zu sinken. Man sieht hier, der Stallmilchpreis in der Lombardei war ja eben, wie gesagt, auf 60 Cent pro Liter, ist jetzt da langsam schon beim Fallen. Aber viel stärker ist schon die Kurve beim Spotmilchpreis, das heißt der Preis, den die Genossenschaften oder halt die Firmen untereinander sich die Milch verkaufen, ist mittlerweile auf sehr niedrigen Niveaus. Da sind wir im Dezember auf Durchschnitt auf 40, aber teilweise wird die Milch auf 30 Cent und 130 Cent bereits gehandelt. Und das ist einfach eine sehr kritische Situation, die wir jetzt in den nächsten Monaten auf jeden Fall spüren werden. Und wo wir natürlich alles versuchen, dass das auf dem Mitglied so wenig wie möglich Auswirkungen haben wird. Fazit, Rückgang Betriebe, der Steigerung Milchmenge, starker Anstieg der Milchleistung vor allem. Natürlich, die Betriebe sind größer geworden, aber vor allem ist die Milchleistung stark umgestiegen. Seit 2020 sind die Milchpreise höher, aber mit stärkerer Volatilität. Also wir sind zwar auf einem höheren Niveau mittlerweile, aber es geht sehr stark auf und an im Moment. Und vor allem seit einigen Monaten ist der Milchmarkt sehr stark unter Druck. Dann kommen wir zu einem anderen tollen Angebot, das ist der Veredelung. eben der Verarbeitung der Milch, auch da wieder weltweit. Was sind eigentlich die größten Molkereien auf der Welt? Und wie haben sich die entwickelt? Wir sehen da die 10 größten Firmen im Milchsektor. Auch da sieht man, Europa gibt in Tonun. Von den 10 größten, von den 10 größten Firmen sind einmal die ersten 2 europäisch, auch Nummer 4 ist europäisch, Nummer 5 sind von den ersten 10 aus Europa. Was aber schon zu erkennen ist, die Größe, die Konzentration im Zoo. Wir haben da einen Gesamtjahresumsatz von 119 Milliarden Euro gehabt im Jahr 2014 und sind jetzt auf 167,8 Milliarden Euro im Jahr 2024 gewesen. Alle von den 10 größten 2014 sind eigentlich auch 2024 allem unter die ersten 10, aber die Größe hat weiter zugenommen. Da ist auch eine Genossenschaft dabei, das ist die Dairy Farmers of America, das ist eigentlich umsatzmäßig die größte Genossenschaft der Welt mit knapp 20,8 Milliarden Euro Jahresumsatz. Sonst die mitgliedermäßig größte Genossenschaft, dann in Kanada, Folie auch auf Interesse, ist die in Indien eben auch wieder. Indien haben wir gesehen, ist das größte Ding. Amul Gujarat Cooperative Milk Marking Federation mit knapp 3,6 Millionen Mitglieder. Also Mini-Mitglieder sind organisiert in 18.000 Genossenschaften, die im Dorf, da wo wahrscheinlich das Durchschnittsmitglied hat ein bis zwei Kühe, weil das sind ganz rudimentäre Organisationen, 50 Millionen Liter tägliche Sammlung und trotz allem 7,6 Milliarden Euro Umsatz umgerechnet. In Europa die Situation ist ähnlich wie auf dem Weltmarkt, also auch da die größten Firmen wachsen recht deutlich. Da sind ein paar sind ja von davor wieder übernommen worden, Lactalis, die natürlich auch in Italien in Ton umgibt mit knapp 28,9 Milliarden Euro Gesamtumsatz und danach folgend die restlichen. Italien hingegen ist noch in dem Moment relativ kleiner strukturiert. Wir haben da einen großen internationalen Player, der in Italien natürlich in Ton umgibt. Wie gesagt, die Lactalis Italia, was alleine eben in Italien knapp 3,8 Milliarden Euro Umsatz macht. Und nachfolgend sind viele auch Genossenschaftswesen, die Granarolo, was ja auch Genossenschaft ist, Zanetti ist eine Privatfirma, vor allem eben im Grana- und Parmigiano-Bereich gibt es einige größere. Casefici Granterra ist auch Genossenschaft, was aus AG-Form und Parmareggio entstanden ist. Latteria Soresina, ebenfalls eine Genossenschaft, also da in Italien sind die Genossenschaften stark, aber im Vergleich zum Weltmarkt natürlich noch relativ überschaubar in der Größe. Aber auch da, und selbst muss man auch sagen, in den letzten Jahren hat es einige Zusammenschlüsse gegeben. In Deutschland, glaube ich, habe ich es vielleicht mitbekommen, entsteht, wir haben vorher gesehen, das heißt, die Arla und die MK sind jetzt schon unter die Top 10 größten Firmen in Europa. Die werden sich zusammenschließen oder haben bereits beschlossen, sich zusammenzuschließen und werden dann wirklich eine von den größten Firmen der Welt werden, wenn sie dann zusammengeschlossen sind. In Italien, die Lactalis, wie gesagt, ist laufend da Anteile zusammenzukaufen. Vor 2 Jahren hat es die Ambrosi, ist eine Privatfirma, die Grana-Produzent, gekauft. Aber auch im Genossenschaft, wie gesagt, Sektor, die AG von Pamareggio, was sie zur Granterra zusammengeschlossen haben. Österreich hat es vielleicht auch mitgekriegt, Pinzgau Milch und Salzburg Milch, die sich zusammenschließen werden. Und die NÖM, die Niederösterreich Milch, die Vorarlberg Milch im letzten Jahr übernommen hat. Und dementsprechend, es gibt eine starke Konzentration auch am europäischen und italienischen Milchmarkt. Ganz kurz, wie lange ist noch die Zeit? Wie lange? 10 Minuten. Habe ich noch. Okay, muss mir ein Ding bringen. Deswegen da hupfe ich auch kurz vielleicht, was eins beschäftigt, im Moment noch nicht beschäftigt, aber was möglicherweise Thema ist, ist natürlich die ganze Präzisionsfermentation, das heißt künstliche Milchherstellung. Es gibt da einige Firmen, die da stark forschen, die sind noch in die Umfangsschuhe. Das heißt, da wird über gentechnische Veränderungen von Mikroorganismen durch Beigabe von Zucker und andere Stoffe werden Milchproteine hergestellt, die dann zusammen mit Öle und Fette Milchprodukte sehr, sehr ähnlich kommen. Wie gesagt, wir sind noch in die Kinderschuhe, aber es sind einige Firmen, die da sehr stark arbeiten und das könnte eine mögliche Gefahr auch für die Milchwirtschaft sein, wenn sich diese Technologien durchsetzt und man ohne Kur ein vergleichbares Produkt herstellen kann, wie wir es aktuell auf dem Markt haben. Wie gesagt, eben Konzentration schreitet voran, mehrere Zusammenschlüsse übernommen. Italien ist noch sehr fragmentiert in dieser Thematik und eben die alternativen Technologien, die ein Potenzial, den ganzen Markt eigentlich neu aufzuwählen haben, sind im Moment noch in der Anfangsphase. Wie schaut es umgekehrt in der Nachfrage aus? Fangen wir da mit dem Handel an, das wir fangen in Italien an. Wie schaut die Handelslandschaft Lebensmitteleinzelhandel in Italien aus? Wir haben da sehr viele Player. Was für uns ja als Produzent grundsätzlich von Vorteil ist, wenn da nicht zu große Marktmacht herrscht. Die ersten vier insgesamt haben knapp 48,7% von gesamten Lebensmittelmarkt in Italien in der Hand. In Blau sind vor allem die klassischen Anbieter und in Grün sind die Discounter, von der grafischen Darstellung her. Wenn wir nach Deutschland schauen, schaut die Situation ein bisschen anders aus. In Deutschland haben wir vier große, die einen Großteil von Kuchen ausmachen. Wir haben Edeka, Rewe, Lidl, Kaufland, was auch eine Gruppe ist, und die Aldi, was über 75%, also 76% in sich vereinen, als starke Marktmacht natürlich oben, Produzenten stark unter Druck setzen. Und Österreich ist noch eklatanter, Österreich haben wir drei Player, die über 90% des Marktes ausmachen. Spar, Rewe und Hofer Aldi. Rewe und Hofer sind ja auch deutsche Gebilde, die Österreich eigentlich in Tonung geben. Da sind wir im Moment noch in einer glücklichen Situation, aber auch in Italien natürlich muss man das gut beobachten, weil natürlich es gibt Tendenzen, dass auch da Zusammenschlüsse in den nächsten Jahren kommen werden. Es hat letztes Jahr die Carrefour Italia, was auch ein Player war, ist auch da durch ein Konglomerat, durch die New Princess Group, das ist auch ein Produzent eigentlich, der im Handel eingestiegen ist, der möglicherweise ein Thema bringt. Was schon zu sehen ist, der Private Label Anteil steigt eigentlich konstant. Private Label sind die Marken der Handelsketten selber. Also die Eigenmarke von den Handelsketten. Der Anteil steigt. Wir sind in Italien mittlerweile für über 20% über alle Sektoren, das ist nicht nur Milch, also über alle Sektoren umgelangt. Aber auch da ist Italien noch relativ positiv. Die Herstellermarken sind in Italien noch sehr wichtig, deswegen sind wir da im Moment im Vergleich zum europäischen Durchschnitt noch deutlich drunter. Deswegen zum Handel. Italien ist noch fragmentiert. Muss die Situation New Princess Group, Carrefour jetzt ein bisschen anschauen, was die für Auswirkungen bringt. Der Discount-Anteil steigt, also sicher, also wir haben in den letzten Jahren gesehen, dass er von Jahr zu Jahr gestiegen ist und auch der Anteil der sogenannten Private Label steigt. Abschließend noch, denke ich, das fast Wichtigste, wie schaut es mit dem Konsum aus? Also wir haben ein Angebot, natürlich eine Steigerung der Milchmenge, aber die wird es auch brauchen. Also der Ausblick, dass wir viel brauchen, weltweit Milchprodukte, schaut sehr positiv eigentlich aus. Ich habe mehrere Studien umgeschaut und diese Rolle ein bisschen decken von den Ausblicken. Also wir sind aktuell eben auf ein Gesamtvolumen von knapp 1.000 Milliarden Euro Gesamtumsatz im Milchmarkt. Der soll fast um 50% steigen in den nächsten 10 Jahren. Also wieso soll der steigen? Es gibt natürlich viele Länder, die wie China unter anderem, aber eben auch Indien, die natürlich eine große Bevölkerung haben, die teilweise jetzt auch sich Milchprodukte leisten können und dementsprechend der Anteil braucht sicherlich. Man sieht da, wie viel gibt es eigentlich Milchkonsumenten im Prozent zur Gesamtbevölkerung und China ist da noch recht hell, hat aber natürlich eine Riesenbevölkerung. Aber auch sogar der italienische, die Entwicklung Konsum in Italien ist recht stabil, sagen wir so. Da sieht man die Mengenentwicklung der letzten 25 gegenüber 24 von den wichtigsten Produktkategorien im Joghurtbereich. Für uns natürlich in Südtirol als starker Joghurtproduzent sehr erfreulich. Aber eben auch Mozzarella, Frischkäse hat sich im letzten Jahr sehr positiv entwickelt, der Konsum, also ist gestiegen. Es ist natürlich auch das eine sehr positive Entwicklung und auch der Ausblick auf die nächsten Jahre ist durchaus positiv. Bis 2021 aus dieser Quelle von Statista ist voraussichtlich, dass vor allem mehr Joghurt, gesunde Produkte, proteinhaltige Produkte steigen werden, aber auch Milch und Butter sich stabil halten sollen in den nächsten Jahren. Eben, wenn wir zu den Trends kommen nochmal, was heißt so die Trends im Markt, im Konsumentenmarkt, den versucht ihr ein bisschen zu gruppieren und zusammenzufassen. Einmal sicherlich das Thema gesunde Ernährung, funktionale Ernährung ist sicher ein großes Thema, proteinhaltige Ernährung ist wichtig. In Europa ist auch der Trend da, das sehr stark ist, sicherlich sehr positiv für uns. Es hat in den letzten Jahren eine Explosion eigentlich von Protein angereicherte Produkte gegeben, da sehen wir jetzt dann eher wieder sinkenden den zu starken Proteinzusatz angehört, aber natürliche Produkte, wo natürlich Protein enthalten ist, ist sicherlich in der Ernährung sehr positiv. Nachhaltige Tierwohl und Ethik ist sicherlich ein Trend, was uns weiter begleiten wird. Wie gesagt, er war vor 2 Jahren stärker spürbar. Wir haben jetzt im Moment vom Markt jetzt nicht konkret die Anforderungen an eine Tierwohlmilch oder ein Tierwohlprodukt. Aber es ist sicher ein Thema, was den Konsument beschäftigt, was sicherlich die nächsten Jahre weiterhin sehr stark wichtig ist. Individualisierung, das habe ich vorher schon gesagt, und Free Form. Also Individualisierung, jeder will etwas Besonderes, man soll nicht das 0815 Produkt haben, eine besondere Frucht, ein besonderes Packaging, was auch immer. Und auch die ohne Zutatenliste, also ohne Zusatz von Zucker, ohne was auch immer, aber auch laktosefrei als solches natürlich, was sehr positiv ist. Das Thema alternative Produkte ist sicherlich auch, wenn wir noch voll über die veganen Milchalternativen, wie sich die entwickelt haben. Ist sicherlich nach wie vor ein Trend, hat sich auch ein bisschen angesperrt. Aber was sicherlich allem wichtig ist, Milchmarkt ist einer von den innovativsten Themen im Lebensmittel einzuhalten. Es gibt allem wieder neue Punkte und dementsprechend werden die auch ins Begleiten. Was durch die Inflation der letzten Jahre stärker wieder im Vordergrund ist, sicherlich die ganze Preisdynamik, also der Wunsch nach preiswerten Produkten, weil natürlich die Kaufkraft sich geschwächt hat durch die starke Inflation in den Jahren 2022 und 2023. Und dementsprechend der Anspruch eben auch da auf alternative Produkte, die günstiger sein. Aber auch da der Trend, und dann denke ich, hat es allem gegeben, also Genuss ist sicherlich eines von den wichtigsten Themen im Milchbereich, also wir haben ein Produkt, was gut schmeckt und was gut schmecken muss, aber eben auch traditionelle Werte, die wir natürlich sehr stark spielen können, nehmen wieder zu, seien auch stärker nachgefragt, Regionalität, was ein großes Thema in Italien ist, und das sicherlich ein Trend für die Zukunft das sein wird. Vor dem Abschluss eben noch kurz ein Ausblick eben auf die Entwicklung von veganen Milchalternativen. Da sieht man ungefähr die Menge, was vor allem in Italien verkauft worden sein an vegane Milchalternativen. Vor allem eben eigentlich kann ich sagen fast nur im Trinkmilchbereich, also im Milchgetränkebereich, Mandelmilch und Haferdrinks vor allem mit 160 Millionen Kilo. Man sieht aber auch, die Veränderung ist stark. Okay, beim Käse ist ein riesen Unstieg, aber das kann sein, dass ein neues Produkt, also die Menge ist ja sehr minimal da mit 1,4 Millionen Kilo. Das Wachstum schwächt sich im Moment aber auch. Wir haben nicht den starken Wachstum von den Jahren 2021, 2022, 2023, sondern es schwächt sich jetzt im Moment ein bisschen auch. Gut, Fazit nochmal eben, grundsätzlich der Ausblick ist sehr positiv auf Milchkonsum, sei es weltweit wie auch in Europa. Die Makrotrends spielen eigentlich mehrheitlich sind positiv für Milchprodukte, wie gesagt, gesunde Ernährung, proteinhaltige Ernährung, also rein nachfolgemäßig schaut es recht positiv aus. Und was vegane Alternativen ist, sie wachsen weiter, sie haben natürlich noch Nischen dastehen, aber das Wachstum hat sich auch verlängert. Deswegen zum Abschluss, dann bin ich gut in der Zeit, oder? Als Abschlussfolie, wie gesagt, Herausforderungen annehmen, Zukunft gemeinsam gestalten. Ich glaube, das ist ein Schlagwort. Das Umfeld ist im Wandel. Der Wandel ist alle schneller in den letzten Jahren gewesen. Volatilität, Unsicherheit, wie gesagt, ist stark da. Wir haben neue Technologien auch da, die zu beachten sein. Aber eben durch unsere Genossenschaftswelt haben wir eine gewisse Stabilität da, auch im Auszahlungspreis. Es ist eine stärkere Stabilität da wie auf dem Markt. Wir haben eine stabile Abnehmen, wir haben Planungssicherheit, wir haben eine hohe Wertschöpfung. Und ich sehe die Zukunft sehr positiv. Wir haben jetzt zwar ein sehr schwieriges Jahr 2026 vor uns, aufgrund eben dieser starken Übermenge. Aber ich glaube, die Chancen für die Milchwirtschaft in Zukunft sind durchaus positiv, weil die Nachfrage stark da ist. Die Weltbevölkerung braucht gute Milchprodukte und vor allem qualitative Milchprodukte. Und deswegen schließe ich auch mit so einer Milchwirtschaft ist und bleibt herausfordernd. Also es ist, glaube ich, nicht, dass das die Jahre vorher einfacher war, aber es bleibt herausfordernd. Aber für qualitätsorientierte Bergbauern sicherlich chancenreich. Deswegen danke, Henk, für die Aufmerksamkeit und gerne danach auch für einige Fragen.